Guten Morgen, ihr Heiligen und Geliebten. Das heißt, ich müsste einschränken, das gilt nur für die, die schon dem Herrn gehören, die schon Kinder Gottes sind. Die anderen sind nur geliebt, aber noch keine Heiligen. Das ist ein Unterschied. Ja, das ist der letzte Teil meiner kleinen Serie Kennzeichen gesunder Gemeinde. Und heute werde ich über einen ganz interessanten und wichtigen Punkt sprechen. Beginnen wir damit, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Das ist seine Mission. Und so hat er das erklärt, wenn er in Nazareth gesprochen hat, hat dort erklärt, wer er ist, warum er gekommen ist, um die Trauernden zu trösten, um zerbrochene Herzen zu heilen, Gefangene in die Freiheit zu führen. Das ist seine Mission. Er ist ein Heilender, ein Freisetzender, ein wiederherstellender Gott. Und dieser Dienst der Heilung soll fortgesetzt werden durch die Gemeinde. Dafür gibt es die Gemeinde, dass sie ein Ort der Heilung ist für die Welt. Weil das Leben in dieser Welt, das Leben in der Sünde macht Menschen kaputt, zerstört sie, verletzt sie, deformiert sie und beraubt sie. Und in der Gemeinde, in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinde nach dem Herzen Gottes, in der Gemeinde nach dem Neuen Testament, finden Sie einen Ort der Heilung und der Wiederherstellung. Und Gott tut ein tiefes Werk an Menschen und setzt sie frei von allen möglichen Dingen, die sich in der Welt aufgeladen haben, an dämonischen Belastungen, Depressionen und Traurigkeit und Sündenzwänge und was auch immer alles. Jesus ist ein mächtiger Befreier. Und je mehr wir den erleben und an ihn wirklich glauben und ihn demonstrieren können, umso größer wird unsere Wirkung auf die Stadt sein. Das wird bekannt werden. Hier ist ein Ort, wo Menschen frei werden. Hier ist ein Ort, wo Menschen heile werden. Das spricht sich rum. Ja? Weil da jemand auf der Arbeit dann sagt, hey, du bist ja total verändert. Was ist los mit dir? Ja, ich habe Jesus gefunden. Er ist mein Herr, er ist mein Retter. Er ist mein Heiler. Ja, und ich bin jetzt in einer Gemeinschaft von Gläubigen und wir feiern dort zusammen Jesus. Und wenn der ein überzeugendes Beispiel ist, dann wird der Arbeitskollege sagen, darf ich da auch mal hinkommen? Das ist, so weit sind wir aber noch nicht. Aber Gott ist an einem Prozess der Wiederherstellung. Und diese Wiederherstellung betrifft auch die Art und die Qualität unserer Beziehungen. Ich hatte schon gesagt, der Segen Gottes ist in den Ordnungen Gottes. Wenn wir den Segen Gottes haben wollen, dann müssen wir sagen, an welchen Stellen müssen wir hineinkommen in die Ordnung Gottes? An welchen Stellen sind wir noch irgendwie in unseren menschlichen Ideen und unseren menschlichen Vorstellungen? Der Segen Gottes ist in den Ordnungen Gottes. Und ich möchte heute sprechen über die Ordnung Gottes in der Gemeinde. Die Art der Beziehungen, die wir untereinander haben. Es gibt ein altes Glaubensbekenntnis, da heißt es, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Was ist der Unterschied zwischen den Beziehungen der Heiligen und dem Stammtisch oder dem Fußballclub? Was ist der Unterschied? Ein ganz gravierender Unterschied. Wir lernen unter der Führung des Heiligen Geistes, des Geistes der Wahrheit, wir lernen Beziehungen in Wahrheit, in Aufrichtigkeit, in Echtheit, in Ehrlichkeit, in der Gesinnung Jesu. Und darin ist Heilung. Und da fließt dieser Heilungsstrom. Und ein wichtiger Aspekt dieser Beziehungen nach der Ordnung Gottes ist etwas, was bis jetzt wenig Beachtung findet und was in wenigen Gemeinden auch nur als Ziel gesehen wird oder angestrebt wird. Darüber wird nicht viel gepredigt und das ist auch nicht das Ziel, da wollen wir hin, sondern da gibt es manchmal ganz andere Ziele. Ein wichtiger Aspekt ist die Verantwortung, die wir haben füreinander. Das ist der Unterschied zum Kinobesuch oder zum Theater. Ja, da kommen die Leute für das Programm. Die kommen nicht, weil sie sich interessieren für den, der neben ihnen sitzt oder der hinter ihnen sitzt. Ja, sie kommen für das Programm und sie sind anonym. Sie sind zwar eine Menge, aber sie sind jeder für sich. Sie sind alleine, es ist anonym. Und wenn das Programm fertig ist, gehen sie wieder nach Hause. Unverändert, ohne ein Zuwachs an Beziehungen, an Freundschaften. Das geht nicht darum, sondern es geht um das Programm, was da vorne ist. Und leider viele, viele Gemeinden machen genau das Gleiche. Und sie betonen nicht die Wichtigkeit der echten Beziehungen untereinander. Die Verantwortung füreinander, die wir haben, ist der Ausdruck der Liebe Gottes durch uns zum anderen. Gott liebt Menschen und Gott will, dass wir Menschen lieben und dass wir ihnen Gutes tun und dass wir sie ermutigen, auf dem Weg der Heiligung voranzugehen und immer mehr Jesus ähnlich zu werden. Darum geht es. Darum geht es. Und eine Gemeinde, wo wir diese Art von Beziehung nicht haben, wo Verantwortung füreinander nicht ausgelebt wird, ist steril und der Strom der Heilung wird nicht fließen. Der Strom der Heilung wird nicht fließen. Wir haben es, das muss uns erschrecken, wir haben es in der Hand, diesen Strom der Heilung zu verhindern oder ihn fließen zu lassen. Und deswegen müssen wir in die Ordnung Gottes kommen. Und die finden wir im Worte Gottes. Lass mich mal ein paar Schriftstellen lesen über diese Art von Beziehungen. Der Herr kommt zu Kain, nachdem er seinen Bruder erschlagen hat. Ja, und fragt ihn, wo ist dein Bruder? Und der gibt eine ganz, ganz freche Antwort. Sollte ich der Hüter meines Bruders sein? Was für eine furchtbare Antwort. Die Antwort ist, ja, das solltest du. Wenn du das, wenn du der Hüter deines Bruders wärst, dann würde der noch leben. Was für eine arrogante, freche Antwort. Was habe ich mit dem zu tun? Ich muss mich um meinen eigenen Kram kümmern. Ja. Alleine im Hebräerbrief finden wir dreimal diese Betonung, dass wir Verantwortung füreinander haben. Das müssen wir erstmal verstehen und dann können wir gucken, okay, wie leben wir diese Verantwortung aus? Ja. Hebräer Kapitel 3, Vers 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch, in keinem einzigen, ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermahnt, ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Wenn wir als Heilige fortfahren, in Sünde zu leben, verhärten wir unser Herz. Wir sind unfähig, die Gegenwart Gottes zu erleben und zu genießen und durch das Wirken des Heiligen Geistes verändert zu werden. Wir verhärten unser Herz und der Heilige Geist kommt nicht durch. Die Sünde betrügt uns, sie belügt uns, sie verspricht uns schöne Gefühle, schöne Erfahrungen, sie verspricht uns alles Mögliche. Und wir sind so begeistert davon, dass wir vergessen, das Kleingedruckte zu lesen. Und da steht, was es uns kosten wird. Das Leben in der Sünde kostet uns die Fähigkeit, Gottes Gegenwart zu genießen und zu erleben und daran gesund zu werden. Deswegen ist Sünde so gefährlich. Jede Form von Sünde ist absolut gefährlich und beschädigt uns und hindert uns, in der Beziehung mit dem Herrn zu wachsen. Und wir sollen Acht haben aufeinander, dass da nicht ein böses Herz des Unglaubens kommt. Das heißt, wir können so sensibel sein im Heiligen Geist, wir können so wachsam sein, dass wir sehen, mein Bruder, meine Schwester ist auf einem verkehrten Weg. Offene Augen zu sehen, was passiert im Leben von anderen Menschen, zu denen Gott dich gesellt hat oder die eben in deinem Umfeld sind, in deiner Gemeinde. Hebräer 10, 24. Lass uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und interessant ist, dass auch dieser Vers im Kontext ist von Gegenwart Gottes. Apropos 10, 19 fängt es an, wir haben Zugang zum Heiligtum. Wir können in die Gegenwart Gottes kommen, ihn dort erleben, von ihm berührt werden und durch seine Berührung freigeliebt werden, freigesetzt werden von allen möglichen Dingen, die wir uns halt in der Welt haben aufladen lassen. sodass ein Zusammenhang zwischen Gegenwart Gottes und Verantwortung füreinander. Deswegen sind Programmgemeinden, die nicht betonen, wir haben die Verantwortung füreinander, so kalt und so steril und da ist keine Gegenwart Gottes. Die Intensität der Gegenwart Gottes hat zu tun mit der Qualität unserer Beziehung untereinander. Und die Ordnung Gottes sind sehr klar und sehr anders als irgendeine Gemeinschaft im Fußballverein oder im Kegelclub oder sonst irgendwo. Verantwortung füreinander. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und die vielen durch diese verunreinigt werden. Hier sehen wir, Sünde ist dynamisch. Die fängt an im Einzelnen und wenn die nicht gestoppt wird, dann breitet sie sich aus und sie berührt nachher die ganze Gemeinde. So, Sünde ist keine Privatsache, sondern sie hat eine Auswirkung auf unsere Gemeinschaft. Sie hat eine Auswirkung auf den Fortgang der Gemeinde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren und rauskommen aus unserer weltlichen, normalen, in Anführungsstrichen menschlichen Sichtweise vom Leben und von Beziehungen irgendwie herauskommen und das Bild Gottes bekommen von Gemeinde. Ja, wo ganz andere Ordnung ist. Und Gemeinde fängt erst dann an zu funktionieren, wenn wir verstehen, Gemeinde ist eine Liebesschule. Wir lernen zu lieben auf Gottes Art und Weise. Und wir brauchen einander dafür. Das können wir nicht alleine tun, indem wir zu Hause sitzen und unsere Bibel studieren, sondern das geschieht in der Interaktion. Und wir lernen gemeinsam, wir sind gemeinsam unterwegs, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und durch diese Liebesschule verlernen wir Dinge, die wir in der Welt gelernt haben und Charaktereigenschaften verlieren sich und alle möglichen negativen Verhaltensweisen, die Beziehungen stören. Zorn, Eifersucht, Konkurrenz, Neid, Bosheit, Intrigen, hinterm Rücken reden. All diese Dinge sind normale Elemente in jedem Feuerwehrclub, in jedem Kegelverein, in jedem Kaninchenzüchterverein, in jeder Partei. Egal was du nimmst, da spielt sich dieses Programm ab. Und wenn die Ordnung Gottes nicht aufgerichtet wird, spielt dasselbe Programm sich ab in der Gemeinde. Und das soll nicht sein. Und deswegen müssen wir studieren und Schritte gehen hinein in die Ordnung Gottes. Ja? Und sagen, Herr, wie hast du dir Gemeinde vorgestellt? Und die Gemeinde nach dem Neuen Testament, die gesunde Gemeinde, ist sehr anders als das, was wir heute vorfinden. Auch die schönsten und besten Gemeinden, die wir finden würden in diesem Land, sind weit weg von Gottes Standard. Weit weg. Und es ist notwendig, dass wir vom Heiligen Geist geöffnete Augen bekommen und dass wir hineinkommen in diese Ordnung und durch die Kraft des Heiligen Geistes diese verkehrten Dinge, die die Gemeinschaft zerstören, die die Gemeinschaft behindern, identifizieren und raustun aus unserem Leben. Wie die Bibel sagt, Sünde ablegen. Viele glauben noch nicht mal, dass man Sünde ablegen kann, weil sie so wenig vertraut sind mit dem Wort Gottes, weil sie sagen, ja, wir sind Sünder, das ist normal, das gehört dazu. Nein, die Bibel redet davon, wir können Sünde ablegen, wir können sündige Begierden töten. Und wenn sie tot sind, sind sie tot und belangen uns nicht mehr und haben nichts mehr mit uns zu tun. Wer glaubt heute noch sowas? Wer predigt so etwas? Ja, wir sind alle kleine Sünderlein. Nein, das hat Willy Milovic gesungen. Das ist nicht Bibel. Das ist nicht die Bibel. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Weil wir Heilige sind, können wir jetzt lernen, heilig zu leben. Wir können Sünde ablegen. Und dazu brauchen wir einander. Und Gott hat eine Ordnung gegeben, die an vielen Stellen überhaupt noch nicht beachtet wird und gar nicht auf dem Schirm ist. Und das ist eben diese Verantwortung füreinander, die sich ausdrückt indem wir einander ermahnen. Das ist der große Unterschied zum Stammtisch oder zur Jugend in der Feuerwehr oder irgendwas. Wir sollen Gehilfen sein der Heiligung des anderen. Wir sollen einander dienen mit Ermahnung. Und weil man davon so, da so viel falsch machen kann, sagen die mal, nee, das gibt's bei uns nicht. Wir wollen lieb sein, wir wollen nett sein, wir wollen freundlich und höflich sein. Und wenn Gott was machen will an meinem Bruder, dann soll er es machen. Das hat aber mit mir nichts zu tun. Das ist total verkehrt. Total verkehrt. Ja, es ist zugegeben so, dass wir in dem Bereich Ermahnung sehr viel verkehrt machen können. Aber das darf uns nicht zu der Idee führen, ja, dann lassen wir das lieber. Wer von euch fährt Auto? Ja, der überwiegende Teil. Da kann man eine Menge verkehrt machen, da kann man Unfälle verursachen. Sogar jedes Jahr sterben so viele Leute wie eine Kleinstadt in Deutschland. Ja? Sagt deswegen einer, na, da fahre ich nicht Auto. Nein, ich halte mich an die Verkehrsregeln und hoffe und bete, dass der andere das auch tut und dann ist gut. Mehr können wir nicht machen. Ja? Aber wir verzichten nicht auf eine schwierige, gefährliche Sache, nur weil das riskant ist. Das Leben ist riskant, endet meistens tödlich. Und wir lernen unter Führung des Geistes zu leben. Und da ist diese Kunst des Ermahnens. Ich bin hier irgendwie ganz raus aus meinem Konzept. Und ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder hier die Schriftstellen finde. Ja, jetzt kommen wir wieder der Sache etwas näher hier. Okay. Die Bibel redet von Zurechtweisung, damit wir im Glauben gesund werden. Wir reden ja von gesunder Gemeinde, Kennzeichen von gesunder Gemeinde. Und gesunde Gemeinde bedeutet gesunde Gemeindemitglieder. Und damit meine ich nicht, du hast keinen Schnupfen, Husten, Heiserkeit, sondern du bist in der Ordnung Gottes und du bist gesegnet. Und du hast das, was das Leben im Geist auszeichnet, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das sind die Merkmale des Lebens im Reiche Gottes. Und dann kommt die Frucht des Geistes und die wächst immer mehr und wird immer saftiger und immer angenehmer für die anderen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die der Heilige Geist in uns hervorbringen will. Und wir brauchen nicht nur das Wort, wir brauchen nicht nur unsere Versammlungen, wir brauchen die Interaktion mit unseren Geschwistern, die diesen Dienst wahrnehmen, diesen Dienst der Ermahnung. Ich habe es mal gezählt, allein in den Briefen des Neuen Testamentes, 43 Mal kommt das Wort Ermahnung vor. Und das Interessante ist, dass dieses Wort Ermahnung zwei Bedeutungen hat. Es kann ermutigen bedeuten und es kann ermahnen bedeuten. Und nur der Kontext kann dir zeigen, was ist jetzt hier der Schwerpunkt. Das finde ich doch sehr interessant, dass das ein Doppelpack ist. Ermahnen und ermutigen. Ermahnen im biblischen Sinne hat nichts mit Du-Du zu tun oder sogar noch mit Emotionen von Zorn oder Ablehnung oder Verachtung oder Liebesentzug. Das ist ein völlig falsches, weltliches Konzept. Ermahnen geschieht aus Fürsorge, aus Liebe für die Geschwister. Und es geschieht im Geist der Sanftmut. Und Ermahnung ist nicht dazu da, die anderen zu zeigen, wie viel ich alles weiß und was ich für einen Durchblick habe. Sondern das Ziel ist, dem Bruder, der Schwester zu helfen. Wir sind die helfende Hand Gottes. Gott wirkt sein Werk der Erlösung und der Freisetzung und der Wiederherstellung durch Menschen. Der Heilige Geist fließt von uns. Jesus sagt, wir trinken vom Heiligen Geist und dann fließt der Heilige Geist in Strömen von uns. Und das sind Ströme des Segens, der Ermutigung, der Hilfe, wo Probleme gelöst werden, wo uralte, jahrzehntelange Charakterfehlprägungen sich auflösen. Wenn du Christ bist und du triffst einen anderen Bruder nach 10 Jahren wieder und er klopft dir auf die Schulter, prima, immer noch der Alte. Hast du was verkehrt gemacht? Wir sind in einem permanenten Prozess der Veränderung. Ja, sollte ich jemals nochmal wiederkommen und du sagst, der ist ja noch genauso wie damals, 29, was haben wir jetzt, 20, 25, der hat sich ja kein bisschen verändert, da habe ich was falsch gemacht. Ich muss liebevoller, gerade, leidenschaftlicher, hingegebener, wahrhaftiger und freundlicher und süßer sein als heute. Das bewirkt der Heilige Geist. Wir sind in einem Prozess der Veränderung und wir werden immer angenehmer. Für die, die die Wahrheit lieben. Für die anderen werden wir ein Schreckgespenst, ein Monster, den man meiden muss, dem man nicht zu nahe kommen kann, weil das gefährlich ist, weil das Licht des Lebens leuchtet vor unseren Augen und Leute fühlen sich von Sünde überführt und sagen, oh Hilfe, was bin ich für ein Mensch? Gott will Überführung schenken, das Bewusstsein schenken, ich bin in dieser Sache verkehrt. Gleichzeitig mit der Überführung kommt Ermutigung. Gott ist trotzdem für mich, Gott hat mich lieb und Gott hat Mittel und Wege, mich in das Neue hineinzuführen. Überführung ist niemals, du bist verkehrt, geh weg. Überführung ist immer, da fehlt was in deinem Leben, was Gott für dich hat und in seiner Güte kommt er zu dir und er will dich freisetzen. Und wir sind der verlängerte Arm Gottes für die Heiligung des Bruders. Aber er ist auch der verlängerte Arm Gottes für deine Heiligung. Vergiss das nie. Es geht nicht darum, wir sind schon fertig, aber das Problem der Gemeinde ist, die anderen sind noch nicht so heilig wie ich. So nicht. Ja, es fängt immer mit uns an. Jesus sagt, er ist den Balken in unserem Auge. Was niemals eine Bedeutung haben soll, wir dürfen uns nicht um den Splitter der anderen kümmern. Jesus sagt nur, mein Problem ist wichtiger und muss zuerst behandelt werden, bevor ich von Gott gebraucht werden kann, das Problem des anderen anzugehen und ihm zu helfen. Und es fängt damit an, dass erstmal ein Bewusstsein kommt, dass erstmal ein Verständnis kommt, hey, da passt irgendwas nicht. Ja? Und Ermahnung ist fortschreitend. Die Intensität der Ermahnung Gottes im Wort Gottes und auch in unseren Beziehungen ist fortschreitend. Es fängt ganz harmlos an. Ja, du liest einen Bibelvers und auf einmal gehen dir die Augen auf, ja, und du merkst, hey, davon bin ich aber ganz weit weg. Das ist ja gar nicht in meinem Leben real. Sagen wir mal jetzt, bist Neubekehrter und gebrauchst noch fleißig Fäkalsprache. Ja? Nehmen wir mal an. Ja? Dann kommt der Heilige Geist und er öffnet dir die Augen, wie du mit deiner Zunge umgehen sollst. Und du merkst einfach, hey, wie ich hier rede, das geht überhaupt nicht. Das passt nicht. Ja. Das ist Überführung vom Geist und es ist immer verbunden mit Ermutigung. Ich helfe dir daraus. Ich gewöhne dir das ab. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Arzt, dein Helfer. Ja. Als ich vor 51 Jahren zum Herrn gekommen bin, ich war ein Wrack. Ich kam aus der Welt und habe mir so viel Zeug aufgeladen. Und ich war sowas kaputt und sowas von lebensuntüchtig durch die Drogen und durch die ganzen okkulten Geschichten und so weiter. Und der Herr sagte zu mir, du brauchst Therapie. Und ich habe nicht widersprochen. Ich habe gesagt, das weiß ich. Und dann sagte er, ich bin der Herr, dein Arzt. Wow. Und seitdem bin ich in Therapie. Langzeittherapie, 51 Jahre. Das ist Langzeittherapie. Sagst du, ja, wie, nach 51 Jahren immer noch in der Therapie Gottes? Ja. Aber wir üben nicht mehr dieselben Dinge wie vor 50 Jahren, sondern da geht es jetzt an andere Dinge. Ja, aber unser Leben lang werden wir uns verändern und immer mehr hineinwachsen in das Bild Jesu. Unser Leben lang, das wird nie aufhören. Und wir sollen verstehen, jeder Christ, der diesen Ruf zur Heiligung, zu diesem Prozess, der immer ähnlicher zu werden wie Jesus, wer das nicht ernst nimmt, wer da nicht Zeit und Mühe investiert, wer irgendwie aus welchen Gründen auch immer das nicht auf dem Schirm hat und das nicht will, ist schon abgefallen. Verstehen wir uns? Weil ich bin geschaffen für den Willen Gottes. Und wenn der Wille Gottes mich nicht interessiert, wenn meine Berufung, heilig zu leben, mir nichts bedeutet und ich nicht Zeit und Mühe investiere und mich öffne für Gottes Erziehungsmaßnahmen, ja, dann bin ich weit weg. Da kann ich tausendmal sagen, ich bin Christ und ich komme zur Gemeinde. Wenn Heiligung kein Interesse findet bei dir, bist du abgefallen. So, da kannst du mal überlegen, wie oft betest du, Herr, hilf mir, anders zu werden. Zeig mir die Schönheit von Jesu. Lass mich da hineinwachsen und veränder mich da, wo meine Baustellen sind. Wenn das nicht deine regelmäßigen Gebete sind, bist du schon abgefallen. Du bist nicht abgefallen, wenn du aufhörst, zur Gemeinde zu gehen. Du bist abgefallen, wenn das, was Gott für dich hat, dich nicht mehr interessiert. Das ist eine ernste Sache. Ohne Heiligung kann niemand den Herrn sehen. Ja. So, ein wesentliches Mittel, das Gott benutzt, um uns zu verändern, ist Ermahnung. Weil das ist ja so, wir haben unsere blinden Flecke. Jeder hat seine blinden Flecke. Und dank der Güte Gottes sind die blinden Flecke verschieden verteilt. Wo ich einen blinden Fleck habe und überhaupt nichts kapiere, was mit mir ist, da hat mein Bruder einen klaren Blick. Und ich brauche ihn, meine blinden Flecke zu erkennen. Und er braucht mich, damit ich ihm helfe, seine blinden Flecke zu erkennen. Ermahnung. Also nehmen wir mal so ein ganz simples Beispiel. Ja, Gottesdienst ist zu Ende und Vater holt seinen Sohn ab von Kinderdienst und der Sohn zieht nicht schnell genug seine Jacke an und der Vater blafft ihn an in einer unschönen, zornigen Art und Weise. Jetzt zieht nicht deine Jacke an, wir müssen jetzt gehen, was weiß ich, irgendwie sowas. Ja? Und du siehst das. Was dann? Ja, zu Hause, du weißt, ich habe den Fritz gesehen, das ist ja unmöglich, wie der sich benimmt. Also ich weiß nicht, wie man so mit seinen Kindern umging. Ist das, was die Bibel sagt? Nein. Wenn dein Bruder sündigt, dann was? Geh hin. Wohin? Zu ihm. Und mach ihn auf das aufmerksam. Wie machst du das? Ich habe gesehen, wie zornig du bist. Das geht ja überhaupt nicht, das ist unmöglich. Und das muss jetzt sofort aufhören. Weißt du, wie schlimm du bist? Du bist ein ganz schrecklicher Mensch. Verkehrt. Sondern wir kommen im Geist der Sanftmut. Und wir sagen, weißt du, schön, dass ich dich nochmal sehe, so beim Rausgehen. Ich habe da was auf dem Herzen. Ich habe da so eine Szene beobachtet, wie du mit deinem Sohn umgegangen bist. Das tat mir weh. Und das war sicherlich nicht christusgemäß. Ich bitte dich, dass du mal darüber betest, wie dein Ton ist. Denk an die Schrift, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja? Ja, Kinder sollen gehorchen. Aber wenn wir Generäle sind und hart sind und sie anblaffen und sie einschüchtern mit unserer Stimme und zornig sind, das wird nur Rebellion in ihnen erzeugen. Und wer ist verantwortlich? Das kleine Kind? Nein, der Vater. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist das Problem von vielen Eltern in den Gemeinden, die dann leben, wie ihre 14-, 15-Jährigen, alle auschecken, einer nach dem anderen. Und keiner kommt auf die Idee, das hat was mit Erziehung zu tun, das hat was mit meinem Vorbild zu tun, das hat was mit meiner Prägung zu tun. Sondern ja, die rebellische Jugend, die ist weltlich und die will nicht den Herrn und so weiter. Viele Jugendliche checken aus den Gemeinden, sobald sie dieses Alter erreicht haben, weil sie sagen, ich kann diese Heuchelei nicht mehr ertragen. Natürlich ist ihre Reaktion falsch. Ihre Reaktion ist genauso falsch wie die Heuchelei. Aber wir müssen das verstehen, wo es angefangen hat. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. So, also ganz, ich will nicht sagen unverbindlich, aber lieb und freundlich und zart andeuten, sagst du, weißt du, das war nicht schön. Das hat mir wehgetan. Und damit schadest du deinem Sohn und bitte bete doch mal darüber, wie das anders besser laufen könnte. Ganz dezent, ganz als Helfer, nicht als Verurteiler. 4 Wochen später siehst du schon wieder solche Szene. Was machst du? Weggucken? Nein. Verantwortung übernehmen. Das heißt, du weißt so, vor 4 Wochen habe ich ja schon mal mit dir gesprochen. Erinnerst dich und hab dich gebeten, darüber zu beten. Anscheinend hast du meinen Rat irgendwie nicht sehr ernst genommen, denn ich sehe, dasselbe Verhalten läuft immer noch weiter. da ist schon ein bisschen mehr Zug dahinter. Das ist schon ein bisschen deutlicher. Ja? Also, du nimmst meine Ermahnung nicht ernst. Du nimmst nicht nur deinen Sohn nicht ernst, du nimmst mich als Bruder auch nicht ernst. Du, da haben wir ein Problem. Und wenn das weitergehen sollte, dann nimmst du den Bruder und sagst, du, pass mal auf, können wir einen Termin haben, wir möchten mal was besprechen mit dir. Das ist schon Zacken schärfer. Ermahnung ist je nach der Reaktion, wenn sie eine Verhärtung ist, eine Unwilligkeit, was anzunehmen, sich was sagen zu lassen, sich korrigieren zu lassen. Ermahnung ist progressiv in der Intensität. In anderen Bereichen kann das dann hingehen, bis irgendwann die Ältesten sagen, hallo, wir möchten einen Termin. Wir möchten einen Pott Kaffee mit dir trinken und mal was ganz Ernstes besprechen. Zieh dich warm an. Also wenn du so eine Einladung bekommst, würde ich sagen, dann unbedingt beten für Demut, Belehrbarkeit. Und jetzt ist es kurz vor 12. Da gibt es nur noch eine Steigerung, dass du einen weiteren und vielleicht einen dritten Termin hast bei den Ältesten. Und irgendwann sagen sie, pass mal auf, es geht so nicht weiter. Du respektierst uns nicht als deine geistlichen Aufseher, denkt an Teil 2, gesunde Leiterschaft. Du respektierst uns nicht, du lebst in Sünde und es scheint dir überhaupt nichts auszumachen und du ignorierst die Ermahnung Gottes. Und wir sagen dir, wenn das jetzt nicht aufhört, gehen unsere Wege auseinander. Das ist Liebe. So sieht die Liebe Gottes aus, ihr Lieben. Ich warte mal, ob es einen Amen gibt. Super. Gut, ihr versteht mich. Wirklich, das kann nicht sein. Ich bin noch nicht mal in der Einleitung fertig. Da kriege ich schon Zeichen. Ich sage, oh, was ist denn das, sag mal. Gestern, du nervst mich immer mit den Pausen. Und jetzt, Spaß muss sein, ne? Dass wir ein bisschen locker sind bei so einem ernsten Thema. Also, 43 Mal ermahnen, 12 Mal zurechtweisen, zurechtbringen. Das ist unsere Aufgabe. Und warum tun wir das nicht? Hauptgrund Menschenfurcht. Hauptgrund Angst vor Konflikte. Und wenn du das erkennst, dass du gebunden bist an Menschenfurcht und Angst hast vor Konflikten, dann ist es höchste Zeit, dass du zum Herrn rennst und sagst, rette mich von meiner Menschenfurcht und gib mir Gottesfurcht. Das ist die Antwort. Weil Menschenfurcht ist, ich möchte, dass Menschen gut zu mir sind. Ich möchte, dass ich in Harmonie mit allen lebe, dass alle nett sind zu mir, dass keiner mich irgendwie schief anguckt oder verachtet oder ablehnt. Und ich tue alles, damit die lieb sind zu mir. Und das Wichtigste ist, ich lasse die in ihrer Sünde in Ruhe, in der Hoffnung, die lassen mich dann auch in Ruhe. Das ist Kumpanei. Das hat nichts mit Bruderliebe zu tun. Ich spreche nicht in dein Leben und bitte sprich du nicht in mein Leben und Peace. Das ist kein guter Deal. Das funktioniert nicht. Sondern wir wollen wirklich Verantwortung übernehmen. Und wir dürfen nicht Angst haben. Wenn Jesus unser Vorbild ist, er hat nie Angst gehabt von Konflikten. Nie. Es ging immer nur um eins. Nicht, was sind die Folgen meines Handelns, sondern ist das der Wille Gottes? Erfreue ich damit Gott? Und er kriegt da auf, er sagt ja, alles, was ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Ja? Das ist, was viele nicht begreifen. Und dann lesen sie, Jesus macht eine Geißel und treibt den Tempel da aus und stößt die Tische um. Und weil sie dann nicht mit klarkommen, blenden sie das aus und sagen, das verstehe ich irgendwie nicht. Ich dachte, er ist lieb. Und Jesus ist nicht lieb, er ist die Liebe. Und das ist was total anderes. Und wir haben nicht ein Evangelium, seid nett zueinander. Das ist ADAC, das ist nicht Bibel. Wir sollen nicht nett sein, wir sollen lieben. Und zu Liebe gehört, Verantwortung zu übernehmen und zu ermahnen und reinzusprechen oder sogar im härteren Fall zu konfrontieren. Das sind Ausdrücke der Liebe Gottes. Wir haben ein Liebesimitat aus der Welt irgendwie übernommen und da geht das alles nicht. Aber wenn wir Gemeinde nach der Ordnung Gottes sein wollen, wenn wir eine gesunde Gemeinde werden wollen, dann müssen wir unsere Maßstäbe von der Welt verabschieden und wir übernehmen Gottes Maßstäbe und wir fangen an, das zu tun, was die Bibel sagt. Römer 15, Vers 14. Ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, fähig auch einander zu ermahnen. Von Güte geht das weiter bis ermahnen. Das fängt mit Güte an. Deswegen heißt es im Geist der Sanftmut hingehen. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und von den Ältesten wird gesagt, sie sollen festhalten an der Lehre, an dem Wort Gottes, damit sie fähig sind, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist die Aufgabe der Ältesten. Gibt es in der Gemeinde Widersprechende? Werden die ermahnt? Das ist ein Kennzeichen für eine gesunde Gemeinde. Das ist ein Kennzeichen. So, ihr Lieben, das verlangt viel von uns und wir müssen der Menschenfurcht absterben und wir können das, indem wir Buße tun über diese schändliche Herzensgesinnung. Ich will in keinen Konflikt geraten. Ich möchte, dass alle lieb sind zu mir und dass alle irgendwie nur gut sind zu mir. Wenn das dein Ziel ist, du wirst niemals Gott gehorchen. Niemals. Weil es gibt viele Gehorsamschritte, die Gott von dir will, die Menschen um dich herum erbosen oder wie sagt man? Erzürnen oder womit sie nicht einverstanden sind. Und sie drücken das aus, dass sie nicht einverstanden sind. Und wenn dir das was ausmacht, dass Leute dich verachten, dass Leute dich richten, dass Leute dich verurteilen, du wirst immer hübsch angepasst sein. So, ich tue keinem was und bitte tut mir auch nichts. Peace. Das ist nicht die Ordnung Gottes. Sondern wir leben von Gott und für Gott und vor Gott und wir tun das, was Gott uns aufträgt. Und auch wenn wir wissen, das gibt Probleme, okay, dann gibt es Probleme. Gott wird uns da auch durchhelfen. Wir machen kein Vermeidungsverhalten. Wir vermeiden nicht Konflikte um des Friedens willen. Das ist, was viele sich vorstellen über Frieden in der Gemeinde. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Und was macht das Schwert? Das geht manchmal mitten durch die Familie. Mann gegen Frau, Frau gegen Mann, Vater gegen Kinder oder gegen deinen Bruder und Nachbarschaft oder wie auch immer. Jesus, wenn wir ihm folgen und sein Schwert wirken lassen in unserem Leben, erzeugt Probleme. Und deswegen brauchen wir dieses Herz, dass wir auf ihn gerichtet sind, dass wir frei sind von Menschenfurcht. Und dass wir frei sind zu tun, was er geboten hat. Und wie wirst du frei von Menschenfurcht? Nicht durch Handauflegung. Nicht am Schreibtisch. Nicht in deinem Bibelstudium. Du wirst frei von Menschenfurcht, indem der Herr dir Aufträge gibt, die alles andere als lecker sind. Und du tust die. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, 2, 3 Jahre, 4 Jahre im Herrn, der Herr beauftragt mich, zu Brüdern zu gehen, die 3-mal so alt sind wie ich, und sie zu ermahnen. Ich habe gesagt, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Never. Wer bin ich, dass ich da einen gestandenen Leiter einer Denomination, dass ich dem in die Parade fahre und sage, was du dort lehrst, was du dort tust, ist nicht der Wille Gottes, es ist verkehrt. Da schlottern dir die Knie, da denkst du, du gehst zu deiner eigenen Hinrichtung. Das machst du nicht so locker easy. Da betest du, Herr, gib mir Weisheit, gib mir Liebe, gib mir diese Haltung der Sanftmut. Und am besten nimm doch den Kelch von mir weg und gib's doch jemand anders. Aber wenn es so sein soll, dann bin ich bereit. Und so wirst du frei, indem du tust, was der Herr dir sagt. Und dann fängst du nach diesen Prinzipien zu handeln, Verantwortung zu nehmen für deinen Bruder und reinzusprechen in sein Leben, in sein Verhalten, in seinen Charakter. Und zwar auf eine sehr liebevolle, positive, gewinnende Art und Weise, nicht mit Zorn, ja. Das ist das eine, was ich, na, ein paar Sachen habe ich auch noch gelernt, aber das eine, was ich in meiner Ehe gelernt habe, ich kann Recht haben, aber wenn ich keine Liebe habe, das funktioniert nicht bei meiner Frau. Die nimmt es nicht an. Obwohl ich doch Recht habe. Aber es ist nicht die Frage, ob ich Recht habe, habe ich Liebe. Oder ermahne ich und weise sie zurecht, weil mich das nervt, diese Verhaltensweisen. Das ist nie ein legitimer Grund, dass wir leiden unter dem Fehlverhalten eines Menschen und dann sagen, du, jetzt muss aber mal Schluss sein, ich kann das nicht mehr ertragen. Das ist alles andere als biblische Ermahnung. Es gäbe sehr viel mehr dazu zu sagen, ich sehe hier die Finger, die schwinden gegen null. Ich breche einfach ab, aber ich bete für euch, dass ihr eine Gemeinde wärt nach dem Herzen Gottes, eine Gemeinde, die auf dem Weg ist, gesund zu werden. Darf ich das?
Ja.
Vater im Himmel, danke für diese Gemeinde. Danke, dass hier hungrige Herzen sind. Danke, dass du reden wirst, dass du diese Gemeinde tiefer hineinnimmst in diesen Prozess deiner Veränderung und dass sie eine gesunde Gemeinde wird, wo Verantwortung gelebt wird füreinander, wo es wieder Gemeindezucht gibt, wo es wieder Ermahnung gibt, wo die Furcht des Herrn kommt, weil Ermahnung wieder praktiziert wird, wo Respekt kommt, wo Ehrfurcht kommt. Herr, ich segne diese Gemeinde mit viel, viel Neuem und Schönen im Heiligen Geist. Und dass sie attraktiv wird für die kaputten, gebundenen, misshandelten, missbrauchten da draußen. Und sich das rumspricht. Das ist eine Oase der Liebe. Das ist ein Ort der Annahme. Aber diese Annahme ist nicht seelisch, sondern diese Annahme ist nach deinem Herzen und führt dazu, dass Menschen hineingeführt werden in den Prozess der Heiligung, dich zu kennen und in dein wunderbares Bild umgestaltet zu werden. So, ich segne in Jesu Namen diese Gemeinde hier. Amen.
Amen.
Amen.